Hallo und herzlich willkommen bei Streamgestöber. Ich komme ja gerade aus der frischen Sonne von L.A., braun gebrannt, zumindest von meinem Fernseher, in dem die Palmen zu sehen waren, denn ich habe in den letzten Tagen sehr, sehr viele, für meine Verhältnisse, Folgen von The Rookie geschaut. Einer Serie, die in den letzten Monaten, Jahren fast schon sehr große Beliebtheit erreicht hat, ausgehend von den Netflix Top Tens, von Google Trends, von Kommentaren und so weiter und so fort. Und ich frage mich seitdem, warum? Was soll das? Es gibt ungefähr 1000 Krimiserien. Warum ist diese Serie so beliebt? Mein Lieblingsgenre von Streamgestöber-Podcasts, und dafür ist auch hier meine ideale Gesprächspartnerin im Raum. Mein Name ist Jenny Ecke, ich bin Chefredakteurin von Movieplot und mir gegenüber sitzt Andrea Wöger, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Andrea.
Hi Jenny, ich habe heute Morgen schon mein Streifenpolizistinnen-Outfit im Schrank gesucht und bin ich drauf gekommen, ich bin ja keiner, ich habe nur zu viel The Rookie geguckt. Schön, dass wir da heute drüber reden.
Ich glaube, die Frage, ist The Rookie Propaganda, haben wir damit schon beantwortet. Nein, das werden wir hier diskutieren. Viel Spaß mit diesem Podcast. Wir bei Streamgestöber reden ja den ganzen Tag oder zumindest einmal in der Woche mindestens über Serien und Filme, die man in Deutschland streamen kann. Wir hier aus der Movieplot-Redaktion, und bei The Rookie ist das ein interessanter Fall, weil ich glaube, das ist eine der wenigen Serien, die man fast überall gefühlt streamen kann und manchmal auch mit sehr seltsamen Staffelverteilungen pro Streamingdienst, die ich persönlich nicht mehr ganz durchschaue. Aber Andrea, magst du mal ganz kurz sagen, wann hast du denn zum ersten Mal von The Rookie gehört?
Das ist tatsächlich gar noch nicht so lange her. Das war, als The Rookie das erste Mal groß in Deutschland aufschlug, und zwar als es zu Netflix kam. Das kennen wir ja, wenn was zu Netflix kommt, dann hat es wirklich und dort viel beworben wird, ne, viel auf der Startseite angezeigt wird bei den Leuten, dann hat es wirklich die breite Masse erreicht. Da lief das schon einige Staffeln sehr erfolgreich in den USA. Das war letztes Jahr, 2023, im März, glaube ich, war das. Da kamen die ersten drei Staffeln zu Netflix. Mittlerweile gibt es dort 4 Staffeln. Das war auch vorher, glaube ich, schon bei Sky und Disney Plus. Aber als es zu Netflix kam, wurde es dann irgendwie auch für uns interessant, für die Arbeit. Und ja, da habe ich zum ersten Mal davon gehört und dachte so, oh, Nathan Fillion, das klingt ja eigentlich irgendwie ganz nett. Ich bin ja auch so eine Network-Tante. Ich habe ja auch...
Warte, das muss in deine E-Mail-Signatur.
Ich habe ja auch 8 Staffeln plus das Finale von Blacklist geguckt. Da haben wir auch schon ausführlich im Podcast drüber geredet. Jenny schüttelt einfach nur den Kopf. Ich schüttel auch den Kopf über mich selber, aber es ist, wie es ist. Man muss sich ja selber akzeptieren, wie man ist. Und ja, dann habe ich aber nicht The Rookie geguckt, weil ich nicht so ganz sold war von der Prämisse. Das hat dann ein bisschen später angefangen für die Arbeit. Dann habe ich es erstmal wieder gelassen, weil ich nicht reingekommen bin. Und dann jetzt für den Podcast habe ich dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben. Und ja, dann habe ich in 2 Wochen 3 Staffeln durchgeguckt.
Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Wir werden es in der nächsten Dreiviertelstunde herausfinden. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, ob sich das für mich und mein psychisches Wohlbefinden gelohnt hat, dass ich so viele Folgen von The Rookie geschaut habe in den letzten Tagen. Ich glaube nicht ansatzweise so viele wie du, und zwar trotzdem zu viel für mich. Aber ihr müsst keine Angst haben. Wir machen jetzt keinen The Rookie-Bashing-Podcast oder so. Ich glaube, wir haben beide Dinge, die wir an der Serie mögen, und Dinge, die wir vielleicht kritisieren würden. Wir werden so gut wie möglich ausgehen von unseren Kenntnissen ein faires Urteil, aber vor allem auch eine Erklärung liefern, warum The Rookie, warum jetzt. Aber bevor wir zum LA Police Department reisen, haben wir noch ein paar Worte von unserem Sponsor für euch.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie Magenta TV+. Plus, denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Dorky läuft seit 2018 beim amerikanischen Network-Sender ABC und wer sich mit amerikanischem Fernsehen beschäftigt hat, weiß, dass Network-Serien, besonders wenn sie von Menschen in Uniform handeln, in der Regel viele Folgen pro Staffel haben. Das möchte ich an dieser Stelle gar nicht unbedingt kritisieren. Manchmal wünsche ich mir einfach diese 22 Folgen Staffeln zurück, die es früher ja bei gefühlt allen Serien gab. Gerade wenn man so auf Netflix schaut, wo heutzutage neue Serien starten mit 6 Folgen und man denkt so, das ist doch gerade mal der Pilot und dann ist es schon vorbei, die erste Staffel. Naja, wie dem auch sei, ich schweife ab. Dorky läuft seit 2018. Die 6. Staffel wurde mittlerweile erreicht und wird aktuell in den USA ausgestrahlt. Wenn ich das korrekt verstanden habe, kommt da auch jede Woche eine neue Folge zu Sky Wow, dem Streamingdienst. Darüber hinaus, und jetzt müsst ihr euch festhalten, gibt es 5 Staffeln von The Rookie bei Disney Plus. Es gibt 5 Staffeln von The Rookie bei Magenta TV. Es gibt die ersten 4 Staffeln bei Netflix. Es gibt 4 Staffeln bei Amazon Prime. Und dann, und das hat mich wirklich in den letzten Tagen einfach komplett verrückt gemacht, weil ich habe es versucht, über die ZDF-Mediathek zu schauen, gibt es die ersten 2 Staffeln und Staffel 5 und bis vor wenigen Tagen auch Staffel 4, aber die verschwindet gerade. Also heute früh, als ich geschaut habe, gab es nur noch 2 Folgen von Staffel 4. Bei der ZDF-Mediathek. Also wenn ihr kein Abo bei den großen Diensten habt und einfach mal reinschauen wollt, weil ihr denkt, ich mag Sonne, ich mag Uniformen, ich mag Nathan Fillion, und eins von dreien oder alle drei.
Und Cops, die wie Models aussehen,
dann könnt ihr bei der ZDF-Mediathek die ersten 2 Staffeln wegbingen und dann einfach so tun, als wäre da nichts passiert und dann die 5. Staffel schauen. Ich glaube, es ist auch nichts passiert seitdem. Außer mehrere Schauspieler, die einfach fehlen. Naja, egal. Aber Andrea, magst du mal erklären, worum es in The Rookie geht?
Also in The Rookie, der Begriff Rookie ist ja in den USA sicher, da weiß jeder, was gemeint ist. Bei uns hierzulande ist es nicht ganz so. Ein Rookie ist ein Anfänger und der titelgebende Rookie in The Rookie ist Nathan Fillion, der mit Anfang Mitte 40 sein Leben komplett umwandelt, von der Ost- zur Westküste zieht nach L.A., sein altes Leben komplett hinter sich lässt und sich seinen Traum erfüllt und Polizist wird. Und Mitte 40 ist er da halt, ja, hinkt er da halt, keine Ahnung, von seiner Kondition und allen möglichen Sachen, den anderen Rookies, 3 sind sie an der Zahl, denen wir folgen in der Serie am Anfang, so ein bisschen hinterher und muss dann quasi against the odds so ein bisschen Underdog-mäßig sich beweisen gegen einen Boss beziehungsweise Sergeant, der nicht wirklich an ihn glaubt und so ein bisschen die Vorurteile überkommen.
Überwinden,
ja, das ist das Wort. Genau, und wir folgen in The Rookie aber Gott sei Dank nicht nur ihm, weil Hauptfiguren sind ja oft das Langweiligste. Wir folgen eben auch den beiden anderen Rookies und vor allem ihren TOs, also den Vorgesetzten, mit denen sie ein Jahr lang auf Streife gehen müssen, bis sie quasi diese Rookie-Probezeit unter Anführungszeichen bestanden haben. Und dieses Pairing von Rookie und abgebrühten Cop, Polizist, Polizistinnen, ist das, was, ich sag mal so, die ersten 1-2 Staffeln die Serie wirklich richtig gut antreibt.
Das Interessante ist ja auch, das wusste ich vorher gar nicht, dass es auf einer wahren Geschichte basiert.
Ja, völlig wahnsinnig. Also ich finde, das passt auch ziemlich gut damit zusammen, dass The Rookie ja so ein bisschen so ist, aber auch ein bisschen so tut, als wäre es halt sehr nahbar, als wäre es halt sehr, sehr nahe am Otto Normalverbraucher, sage ich mal, weil es ja auch so, es gibt viele, kommen wir später sicher noch dazu, aber es gibt viele Stilmittel, die so ein bisschen Authentizität vorgaukeln, nenne ich es mal. Dazu passt, dass es diesen titelgebenden Rookie, der hieß zwar nicht John Nolan, wo ich immer an Jonathan Nolan denken muss, dem Bruder von Christopher Nolan, das ist sehr verwirrend. Er hieß Bill Norcross. Das ist ein Typ, der Mitte 40, 2015 quasi seine Familie zurückgelassen hat und ans andere Ende der USA gezogen ist, um Polizist zu werden, auch im LAPD. Man sieht ihn auch übrigens in einer Folge von Staffel 1, ist er auch mit dabei in The Checklist, einer meiner liebsten Folgen. Da ist er einer von den Leuten, die quasi da mit in ein Gebäude stürmen. Und sein College-Freund John Steinberg ist ein Produzent und der dachte, hey, da kann man doch eine Geschichte draus machen und dann ist The Rookie entstanden. Also ja, wie das halt so ist mit Serien.
Und als ich das recherchiert habe, da bin ich auf die größte Erkenntnis dieses Fernsehjahres für mich gestoßen. Ich glaube, alle anderen Menschen wissen das. Aber ich dachte, ich habe schon monatelang von Alexi Hawley gehört. Erst dachte ich, es ist eine Frau, dann habe ich mal geguckt und gemerkt, aha, der Showrunner von The Rookie ist ein Mann. Er hat vorher schon Castle gemacht und The Recruit bei Netflix. Aber ich habe nie auf seinen Wikipedia-Eintrag geklickt. Ich habe immer nur gedacht, Hawley ist ja ein weit verbreiteter Name. Es gibt ja auch noch den Showrunner von Fargo. Und dann habe ich heute Morgen, als ich noch für diesen Podcast hier recherchiert habe, habe ich ein Bild von ihm im Hollywood Reporter oder so gesehen und dachte, der sieht dem Noah Hawley, dem Schöpfer von der Fargo-Serie und Legion, ja, überraschend ähnlich.
Verdächtig.
Wie kommt das nur? Und dann habe ich es tatsächlich geschafft. Ne? Ihr wisst damit auch alles über meine Streamgestöber-Recherche. So zwei Stunden vor Podcastaufnahmen mal den Wikipedia-Eintrag des Showrunners von The Rookie öffnen. Und da steht, dass es sein Zwillingsbruder ist.
Das ist vollkommener Wahnsinn. Ich wusste es auch nicht. Und ich habe diverse Schock-Emojis in unser geteiltes Podcast-Doc gemacht.
Also wenn ihr nichts aus diesem Podcast mitnehmt, dann zumindest diese Information. Der Showrunner von und Schöpfer von Fargo und der von The Rookie, ich glaube zwei Serien, die man als durchaus unterschiedlich bezeichnen könnte, sind Zwillinge.
Ja, Punkt. Man könnte auch sagen, der eine macht ein bisschen anspruchsvollere Serien
ja,
als der andere.
Ein bisschen. So, vielen Dank fürs Zuhören. Nein, es geht natürlich noch weiter, denn du hast es ja schon gesagt, zum Glück ist der John Nolan nicht allein, da muss ich dir beipflichten, weil ich muss ja sagen, ich habe persönlich keine besondere Zuneigung zu Nathan Fillion als Schauspieler. Er ist ja so eine Kultfigur, spätestens durch Firefly und die ganze Joss Whedon-Connection, hat dann so eine Network-Serie namens Castle gemacht, die immer gefühlt jahrzehntelang im Fernsehen lief.
Ich habe 6 Staffeln davon gesehen, aber das war vermutlich eh klar.
Ja, das überrascht mich jetzt nicht. Aber er hat eine Fanbase und hat mit einer abgesetzten Serie unter anderem erschaffen und hat dann sich gemausert zum Lead in sehr erfolgreichen, langlebigen Network Krimiserien und darunter habe ich dann auch, als ich davon gehört habe, The Rookie verbucht und nie wieder drüber nachgedacht, bis vor ein paar Monaten. Und du bist ein Fan von Nathan Fillion, würdest du sagen?
Gar nicht mal unbedingt tatsächlich. Also ich mochte ihn immer, weil ich damals halt wie sehr viele Firefly hart abgenerdet und gehypt habe. Und meine Meinung zu Joss Whedon hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, nach den diversen Vorwürfen, die es gegen ihn gab. Aber mit dem war er ja auch ziemlich verbandelt und hat halt aber auch coole Sachen gemacht wie Dr. Horrible Singalong Block, diese Webserie mit Neil Patrick Harris als missverstandener Bösewicht und Nathan Fillion als der große Held, der eigentliche Bösewicht ist. Da habe ich so ein bisschen den Wert von Nathan Fillion für mich erkannt, glaube ich. Ich fand ihn einfach super sympathisch. Als Schauspieler an sich habe ich ihn aber auch nie wirklich so komplett ernst genommen. Castle war ja auch mehr so ein Charakter, der sehr oberflächlich war, finde ich. Der irgendwie sehr, sehr 0815, so, wo man jetzt keine großen Schauspielskills braucht dafür. In The Rookie hat er mich tatsächlich mehrfach positiv überrascht. Da habe ich neue Schauspielfacetten von ihm kennengelernt. Das muss ich ihm zugestehen.
Hier ist auch sonniger als in Castle, würde ich sagen.
Tatsächlich.
Man sieht schon lichtmäßig ganz neue Facetten von Nathan Fillions Stirn und Wangen und so weiter.
Ja, aber was The Rookie auch mir bestätigt hat, ist, Nathan Fillion ist sehr abhängig von seinen SchauspielpartnerInnen. Also er braucht auf jeden Fall jemanden, mit dem er gut zusammenspielen kann. Sonst bleibt er relativ blass. Aber darin ist The Rookie halt sehr gut.
Das ist, würde ich sagen, der Unterschied zu jemandem wie James Spader, um unseren The Blacklist Cast nochmal in Erinnerung zu rufen, der, glaube ich, auch einfach mit einer weißen Wand schauspielern könnte und du würdest die ganze Zeit gebannt zuschauen.
Absolut.
Wie würdest du denn, bevor wir auf die anderen Stars in der Serie eingehen, den John Nolan so als Menschen beschreiben?
John Nolan ist so der ultimative Schwiegermama-Liebling. So ein ultimate lovable guy, der, genau, ich habe hier in unserem Dokument auch reingeschrieben, der Gute unter den Weißen. Das ist auch irgendwie so ein bisschen die perversere Propaganda-Seite von dem Ganzen dann letztlich. Er ist so ein richtiger Gutmensch. Er will immer das Richtige machen und nervt damit die Leute auch sehr, ist aber am Ende des Tages, also am Ende jeder Folge, kommt er immer quasi von der moralischen Seite her immer immer gut weg am Ende des Tages von jeder Folge. Und das finde ich zum Teil anstrengend und langweilig und auch ein bisschen problematisch, aber so als zentrale Figur eignet sich das halt gut für so eine Serie. Ist halt sehr zugänglich.
Ja, Nathan Fillion ist auch sehr watchable. Das heißt, obwohl ich die Figur ehrlich gesagt nicht mehr so interessant finde wie in der ersten Staffel, es hat sich bei mir schnell abgenutzt, so die Figur als Neuling in der Polizei, weil man sehr schnell weiß, woran man ist, einfach bei ihm, kann man ihm eigentlich endlos zuschauen. Und er setzt, glaube ich, auch durch seine Persona so den Ton der Serie. Ne? Das ist so locker, flockig, aber kann auch ernst werden, aber eigentlich nicht so ernst, dass du wirklich mit einem Krummeln im Bauch dann deine Wäsche aufhängst, während du The Rookie hörst. Weil ich muss sagen, The Rookie ist eine Serie, die man hören kann. Das ist zeichnet ja vor allem Network-Serien aus, viele. Und The Rookie gehört auf jeden Fall dazu. Man muss nicht hingucken, man kann irgendwie kehren gerade oder staubsaugen. Na gut, dann
oder sein Kind ins Bett bringen und einen Kopfhörer im Ohr haben, wie das vielleicht hier am Tisch jemand, also ich, manchmal mache.
Okay. Aber das, was ich, nachdem ich recht schnell seine Figur gesehen, erfasst und in eine Schublade gesteckt habe, dann doch interessant fand, waren die anderen Figuren. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal so sehr die anderen Rookies, sondern die anderen Ausbilder. Aber magst du die vielleicht mal so die wichtigsten, die du für wichtig hältst, mit einem Satz beschreiben?
Also am Anfang in Staffel 1 fängt ja Nathan Fillion als John Nolan, wie gesagt, mit zwei anderen Rookies an. Das sind einmal Melissa O'Neill als Lucy Chen. Melissa O'Neill übrigens ehemalige kanadische Casting-Show-Gewinnerin. Die kann richtig gut singen.
Hat auch beides Kanadier, ne? Nathan Fillion ist ja auch Kanadier.
Es gibt mehrere Kanadier. Hier Sean Ashmore, der den Anwalt spielt, ist auch Kanadier. Also es ist so, hat so eine leichte kanadische Tendenz, das Ganze. Muss ich nochmal auf die Spur gehen.
Weil die alle so nett sind. Das sind ja Kanadier berühmt.
Ja, passt dann aber nicht so ganz nach L.A. Na gut, wir werden das... Es wird einen Follow-up-Podcast dazu geben. Das ist einmal Melissa O'Neill als Lucy Chen, auch ein sehr hohen guten moralischen Kompass und ebenfalls einen sehr guten moralischen Kompass, der dritte Rookie, Titus Megan, beziehungsweise am Anfang der Serie, glaube ich, sich noch genannt, Titus Megan Jr., als, wie hieß er nochmal? Er ist ja nicht mehr dabei mittlerweile, deswegen habe ich seinen Namen auch direkt vergessen.
Und Jackson West.
Ja, Jackson West, dankeschön. Diese drei werden dann eben mit drei Auszubildenden gepaert, also fahren dann mit denen in dem sogenannten Shop, wie man ein Polizeiauto nennt im LAPD, was ich auch immer sehr verwirrend finde. Also die Auszubildenden sind zum einen Elissa Diaz als Angela Lopez, dann Afton Williamson, die leider auch ausgestiegen ist, wo dann in Staffel 2 Mikia Cox dazu kam, auch eine sehr, ja, also beide Figuren recht ähnlich. Mikia Cox dann halt im Verlauf der Geschichte eben viel wichtiger, weil sie länger dabei ist. Hartgesottene, ehemalige Undercover-Polizistin. Und dann haben wir noch auch ein sehr großer Fanliebling, Eric Winter als Tim Bradford. So ein hartgesottener, wie man ihn sich vorstellt, Streifenpolizist, Herz am rechten Fleck, aber halt auch sehr, ja, vielleicht ein bisschen konservativ, sage ich mal.
Und dunkle private Probleme, die ihn zu einem interessanten Gothic Hero in der Sonne von Los Angeles machen.
Perfekt beschrieben, danke. Ja, das wird in Staffel 6 noch ganz interessant, wieder interessant. Das sind so die wichtigsten Charaktere am Anfang. Dann gibt es noch Richard D. Jones als Sergeant Wade Gray, quasi der Vorgesetzte von der Einheit, der Nathan Fillion gar nichts zutraut am Anfang, was sich dann aber schnell wendet und dann bonden sie natürlich auch und haben so eine kleine Bromance am Laufen, so wie alle Charaktere irgendwann. Und des Weiteren gibt's noch Sean Ashmore, nicht zu verwechseln mit seinem Zwillingsbruder.
Der hat auch einen Zwillingsbruder? Erzähl weiter, ich google.
Die Ashmore-Zwillingsbrüder, ja. Sean Ashmore ist der, der auch in X-Men mitgespielt hat, als dieser, ich weiß nicht mehr, ob es Frost oder Feuer war.
Das war Frosty.
Frosty, genau. Ich habe den Namen von seinem Zwillingsbruder vergessen. Der hat zuletzt...
Aaron
Ashmore, genau. Der hat einen coolen Horrorfilm gemacht, den ich richtig toll fand. The Retreat oder so. Genau. Und ab dem Finale von Staffel 3 kommt auch noch ein sehr wichtiger Charakter dazu. Das ist Jenna Devon, die dann mit Nathan Fillions John Nolan anbandelt. Und wie ich finde, John Nolan dann auch noch ein bisschen spannender macht, weil da plötzlich dann eine sehr coole, sehr süße Chemie hat, zum ersten Mal überhaupt mit einer Schauspielerin, weil ansonsten, finde ich, hat der einfach niemals Chemie mit irgendwelchen Liebespartnerinnen. Das kann er irgendwie nicht. Aber die beiden haben so eine kumpelhafte Dynamik, die irgendwie auch süß ist, deswegen funktioniert's. Also musst du mal hinkriegen, dass Nathan Fillion ernst zu nehmen ist in einer Beziehung vor der Kamera. Habe ich noch nie gesehen vorher.
Ja, vor allem, weil das ja am Anfang so ist, dass er schon mit der Lucy
ja, schrecklich
zusammen ist. Und die beiden, das ist irgendwie zwei Schauspieler, die ja wirklich Charisma haben, aber wenn sie zusammen in der Szene ist, ist das, als würdest du zwei Pappkartons zuschauen. Und das ist nicht so schön, das zu sehen. Aber das wird dann auch recht schnell wieder vergessen.
Ja, zum Glück. Spiel spielt doch überhaupt keine Rolle mehr. Da machen sie manchmal ein paar lustige Witze drüber. Aber genau, finde ich, ist auch eine super weirde Entscheidung irgendwie, das für den Anfang der Serie zu machen. Melissa O'Neill als Lucy Chen übrigens, über die wir gerade geredet haben, ist nach allem, was ich jetzt gesehen habe, glaube ich tatsächlich mein Lieblingscharakter, weil sie eine sehr, sie ist sehr, sehr extrem gute Schauspielerin, sehr vielseitig, halt sehr verletzlich, spielt einen sehr verletzlichen Charakter, aber gleichzeitig also einen sehr emotionalen Charakter. Sie hat, bevor sie Polizistin geworden ist, Psychologie studiert in der Serie, aber gleichzeitig halt auch einen sehr guten moralischen Kompass und dadurch, dass sie Psychologie studiert hat, kommen sie allen Leuten auch immer sofort auf die Schliche, so wenn irgendjemand Scheiße labert. Das zieht sich irgendwie durch die ganze Serie und macht sie einfach mega sympathisch.
Ja, ich denke bei meinen Lieblingsfiguren eher in Couples, auch wenn sie noch am Anfang gar keine Couples sind. Und ich habe ja auch noch gar nicht so weit geschaut, aber ich habe da so meine Erwartungen. Und deswegen, also ich bin großer Fan von der Angela Lopez.
Oh ja.
Weil die eben so eine No-Nonsense-Polizistin ist, die aber nicht erst, wie das ja in solchen Erzählungen normalerweise passiert, erst weich gekocht werden muss durch ihre Umgebung, sondern die trennt einfach Job und Privat sehr klar. Und das macht aber auch Spaß, ihr dabei zuzuschauen. Und ich mag sehr die ganze Geschichte, wenn sie dann sich in die Figur von Sean Ashmore verliebt, vor allem über Streits. Das ist so, als das reinkam, habe ich zum ersten Mal wirklich eine glaubwürdige Beziehung in der Serie gesehen, weil du vorher eben sehr viel Zeit mit Nathan Fillion verbringst und der Melissa O'Neill, genau. Und das andere Couple, Arbeitscouple, was aber, glaube ich, dann wirklich ein Couple wird, aber soweit bin ich noch nicht, wie gesagt, ist das zwischen Tim Bradford, also dem anderen No-Nonsense-Cops, ich mag No-Nonsense-Cops, sorry, und der Lucy Chen, weil der begleitet sie ja auch in der ersten Staffel als Lehrer und in späteren Folgen. Und das ist einfach ein schöner Kontrast, weil als er eingeführt wird, dachte ich auch erstmal, was ist das für ein Arsch? Der stellt sich bestimmt als der brutale Rassist raus oder so. Und dann entwickelt er sich eben durch seine dunkle Background-Geschichte, das Trauma mit seiner Ehefrau und so weiter zu einem.
Er hat auch Wunden, Jenny.
Ja, er hat Wunden und I can fix him. Ist das Fazit. Aber er ist eben nicht so schlimm auf I can fix him gebürstet, sondern scheint immer noch ein funktionaler Mensch irgendwie zu sein, der nicht durch eine Beziehung gerettet werden muss. Und das macht ihn mir sehr sympathisch.
Couple Name übrigens Chenford. Also Mischung aus Chen und Bradford. Chenford, und das ist auch das Paar, für das die Fans rooten. Also alle lieben Chenford, alle wollen, dass es Chenford gut geht. Das kommt dann genau in späteren Staffeln. So viel haben wir ja schon gespoilert, kommen die dann zusammen. Die Chemie haben sie aber wirklich von Anfang an. Und die Chemie zwischen den beiden bleibt und die Dynamik entwickelt sich auch. Also es ist wird ziemlich schnell zu einer Dynamik, wo er auch viel von ihr lernt, weil sie eben so eine emotionale, zugängliche Person ist und er so hart abgebrüht und verschlossen. Das ist natürlich perfekter Boden für eine epische Liebesgeschichte. Und da machen sie auch echt richtig viel draus. Das ist ganz toll. Und die anderen beiden, hier Sean Ashmore und Alyssa Diaz, sind auch ganz toll. Da muss ich auch sagen, Frauenfiguren kann The Rookie wirklich gut schreiben. Also das ist was ich der Serie hoch anrechne. Ist wirklich, abgesehen von den Partnerinnen von Nolan, die auch für sich bestimmt ihre Berechtigung haben, sind die weiblichen Hauptfiguren, und von denen gibt's ja viele, es ist ziemlich ausgeglichen in der Serie, richtig, richtig toll geschrieben. Sie können alle sehr hart, aber auch sehr weich sein, und das beides existiert nebeneinander. Die Serie hat auch zwei reale Schwangerschaften von zwei Hauptfiguren, einmal von Alyssa Diaz und einmal von Mekia Cox, in die Story reingeschrieben. Also die waren auch wirklich schwanger, als sie in der Serie schwanger waren. Und das auch total schön mit eingebunden und umgesetzt. Da habe ich mich jedes Mal riesig gefreut.
Ja, die Mekia Cox, die finde ich auch super. Also ich habe ja ein paar Folgen zwischendurch immer übersprungen und dachte mir, wer ist das jetzt eigentlich? Aber fand sie als sehr überzeugend, weil ich glaube, die Serie auch ein bisschen davon lebt, dass Leute Kontra geben. So. Und da finde ich, gibt's schon ein paar gut geschriebene Szenen. Und ich mag auch Nathan Fillion am liebsten, wenn er mit seinem Chef redet, der mich immer auch so ein bisschen in seiner Attitüde an den Andre Braugher-Charakter aus Brooklyn Nine-Nine erinnert hat. Mhm. Also so den Vorgesetzten, der einfach keinen Bock auf Nonsense hat, aber eben trotzdem ein Herz, sozusagen.
Ja, tatsächlich.
Und eben auch, wenn es drauf ankommt, auch mal wirklich sagen kann, du hast was falsch gemacht. Ne? Also es ist nicht so ein Teddybär-Vorgesetzter oder so, sondern der sagt ihm auch halt ins Gesicht, du hast keine Zukunft als Detective. Und das finde ich sehr schön.
Ja, tatsächlich. Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, der Vergleich zu Brooklyn Nine-Nine passt ja generell sehr gut, weil Nathan Fillion ist ja auch so ein bisschen der, ich sag mal, Dramaserien-Andy Samberg aus Brooklyn Nine-Nine. Ist ja eine ganz ähnliche Herangehensweise. So, er ist so lovable und lustig und so huch, haha, ups, was ist da schon wieder passiert? Alle lieben ihn, genau, und er ist halt im Gegensatz zu Andy Samberg nicht irgendwie so ein halbes Kind und so pubertär. Aber die Dynamik mit seinem Vorgesetzten ist dann letztlich eigentlich sehr, sehr ähnlich. Was bei The Rookie dann halt spannend ist, ist, dass Nathan Fillion eben so ein, ich sag mal, gestandener Mann ist. Und das wird auch oft thematisiert, dass das aber eigentlich ein Vorteil für ihn ist in der Polizeiarbeit. Das finde ich dann, wenn es inhaltlich um die Fälle geht, die sie bearbeiten, ganz interessant.
Nun haben wir über den Cast gesprochen. Nun ist aber die Frage, warum gucken sich das Leute an? Weil ein sympathischer Cast ist ja noch nicht alles. Ich würde sagen, es ist 50% des Erfolges. Aber es gibt ja unglaublich viele Krimiserien. Also es gab 2020 mal zwei Auswertungen, die zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind, interessanterweise in den USA, weil damals eben gerade auch Cop-Shows in den Fokus geraten sind. Es wurden ja auch einige Doku-Shows wie die Sendung Cops abgesetzt nach den Ausschreitungen infolge auch des Todes von George Floyd und des Aufflammens des Diskurses über Polizeigewalt in den USA. Und da haben verschiedene Seiten ausgewertet, wie viele Cop-Shows gibt es eigentlich so an fiktionalen Produktionen bei den großen TV-Sendern. Und die Schätzungen reichten von 20-50% aller fiktionalen Shows bei NBC, Fox und so weiter und so fort. Schon 20% ist eigentlich zu viel gefühlt, wenn man so eine Dominanz von einem Genre sich betrachtet bei fiktionalen Serien. Aber es gibt FBI, es gibt SWAT, es gibt NCIS und sowas wie Blue Bloods und so weiter natürlich auch. Mhm. Und nun kam 2018 The Rookie. Wie würdest du denn das Erfolgsrezept dieser Serie, abgesehen vom Cast, beschreiben?
Ich glaube, warum The Rookie sich so gut durchsetzen konnte von Anfang an, hat bestimmt mit Nathan Fillion zu tun und mit dem Ansatz, da so ein bisschen was Lustigeres draus zu machen. Gleichzeitig nimmt The Rookie aber im Kontrast dazu die Darstellung der Polizeiarbeit sehr ernst oder tut zumindest, manches davon ist bestimmt relativ realistisch im Gegensatz zu anderen Polizeiserien, zumindest am Anfang. Genau, im Gegensatz zu diesem lovable Approach und diesen lustigen Cold Openings, wie es ja auch zum Beispiel in Brooklyn Nine-Nine war, nur nicht ganz so gaggy. Genau, dem gegenüber steht so ein gewisser Respekt gegenüber der hartgesottenen und ehrlichen Streifenpolizeiarbeit. So, das ist eine Mischung, die ich so noch nie woanders gesehen habe in der Form. Und das hat, glaube ich, einfach wirklich einen Nerv getroffen. So dieses, ich meine, es ist ja natürlich, bevor da die über Polizeigewalt wurde in den USA zumindest halt eben von der unterdrückten Seite immer geredet. Aber dass das halt so in den großen Diskurs gekommen ist, das war nachdem The Rookie angefangen hat. Und das hat The Rookie dann auch versucht, so ein bisschen einzuarbeiten. Also ich habe das Gefühl, sie sind sehr, The Rookie weiß schon, was es ist. Das merkt man auch.
Ja, ich finde den Hinweis zu den Streifenpolizisten sehr interessant, weil das war wirklich das Erste, wo ich gedacht habe, aha, das habe ich ja lange nicht mehr so gesehen. Weil wenn wir so die Geschichte der Procedurals in den letzten 20 Jahren anschauen, aber vielleicht auch davor, dann haben wir so einerseits so diese ganze Geschichte, die sich aus CSI ergeben hat, also die Verwissenschaftlichung der Polizeiarbeit, Labormäntel, Nerds als Helden und William Patterson würde da ja nie mit einer normalen Polizeiuniform rumlaufen oder so, weil er eben einen ganz anderen Job hat. Und dann gibt's so diese ganzen Detectives-Geschichten, also Morde müssen aufgeklärt werden. Das geht ja auch bis zurück zu sowas wie Columbo oder so, der Detective, der auch in der Regel nicht in einer Uniform so rumläuft, sondern eher in Zivil zum Beispiel. Und The Rookie hebt sich eben davon ab, weil es ja eigentlich sich mit den uninteressantesten Geschichten theoretisch beschäftigt. Und die fand ich aber ehrlich gesagt und finde ich immer noch am interessantesten in der ganzen Serie. Also sowas wie jemand fährt Schlangenlinien über das Santa Monica Boulevard oder was weiß ich, oder durch Beverly Hills. Und das muss also, da muss auch schon die Polizei eingreifen. Oder solche Geschichten, die finde ich eigentlich, oder Nachbarschaftsstreits oder so, die dann aber natürlich
total banale Sachen. Ja. Die manchmal, genau, also ganz am Anfang eskaliert nicht immer alles so dolle. Deswegen mag ich auch die ersten beiden Staffeln definitiv am liebsten. Und vergiss nicht die ganze Explosion von Agenten-Action-Serien in den letzten paar Jahren, wo du halt auch diese halben Hypermenschen rumlaufen hast, die krassesten Weltverschwörungen aufdecken. Und demgegenüber hast du halt so ein Nathan Fillion, so ein Dude, der da halt Streife fährt, sich halt mit seiner Kollegin unterhält und aus dem Fenster guckt, ob was sich so tut in L.A. auf den Straßen. Davon würde ich gern ja in The Rookie auch noch viel mehr sehen, genau wie du. Und die Folgen sind ja immer so aufgebaut, du hast einmal das Cold Opening, dann das kurze Intro und dann geht's immer los mit der Tagesplanung. Wie sieht der Tag aus für die Polizeieinheit, wo sie arbeiten, für das Department? Ich weiß nicht genau, wie man es nennt tatsächlich. Doch nicht so viel gelernt von The Rookie über Polizeiarbeit. Und dann sitzen sie da immer alle in ihrem Meetingraum und der Sergeant steht vorne und sagt, ja, du machst hier Frontdesk-Arbeit, also du stehst quasi in unserem Haus heute vorne an der Tür und nimmst die ganzen Fälle von den Leuten auf, die hier zu Fuß reinspazieren. Also quasi so das Langweiligste überhaupt, aber trotzdem ist es irgendwie halt so, ja, wird so normal eingeflochten, muss auch machen und dann wer fährt mit wem Streife und was steht so an, also so ganz... Ja, so ganz, so wie unsere Redaktionssitzung so ein bisschen. So, wer schreibt welchen Artikel? Und hier so, ja, wer fährt mit wem Streife? Ja, passt, okay. Und dann geht's erst eigentlich so langsam los mit den ganzen Sachen, der Action. Umso weiter die Serie voranschreitet, umso mehr verliert sie das leider aus dem Auge und wird auch einfach zu so einer Action-Serie. Was ich total dämlich finde, weil ich finde, damit geht eigentlich das größte Verkaufsargument der Serie leider verloren mit der Zeit. Ja, und am Ende jeder Folge hast du dann immer eine Moral. Meistens hat der Nathan Fillion recht, ist der Gute und alles ist wieder gut.
Ja, später gibt es dann, also es ist gar nicht so viel später, aber es gibt dann diese ganze Geschichte mit diesem riesigen Virenanschlag.
Vielleicht bekloppt.
Und dann Supervillain-ähnliche SerienkillerInnen und ja, also da, das, also ich habe ja noch nicht alles gesehen, sondern ich habe so Großteil der ersten Staffel gesehen und dann die zweite angefangen, als ich im Zug gefahren bin übers Wochenende. Ich hatte sehr lange Zugfahrten am Wochenende. Und dann einmal quasi aus den ersten 4 bis 5 Staffeln so ein paar Folgen gutiert. Und das fiel dann schon auf, dass so diese Season-Long-Arcs mit großen Bösewichten immer wichtiger werden und es immer seltener ist, dass man einfach nur so eine Tag im Leben eines Streifenpolizisten-Episode hat, aus der sich dann ja auch größere Dinge entwickeln können. Das will ich ja gar nicht irgendwie, dass das nicht passiert. Aber das ist eben so spannend, weil man das so selten sieht. Und da, finde ich, kommt auch die von dir angesprochene Haltung der Serie so am stärksten eigentlich raus in diesen kleinen Folgen. Nämlich, das sind Menschen, die einen guten Job machen wollen. Und diese Kleinigkeiten sind wichtig, um die Gesellschaft am Laufen zu halten. Ob man eine Polizeiserie so drehen muss, das kann man ja auch ein andermal diskutieren im Podcast. Aber das ist ja so das Selbstbild von The Rookie, ne? Dass diese Menschen die Gemeinschaft zusammenhalten. Und wenn man so Reaktionen von echten Polizisten auf die Serie in diversen Foren liest, dann ist auch das Fazit, es ist zu übertrieben. Gerade was die Schießereien angeht. Das fand ich auch in der ersten Staffel so interessant, weil es irgendwie mehrere Schießereien gibt. Und ich denke so, okay, ja gut, dann töten die ständig Leute. Und dann kommt die Folge, wo John Nolan zum ersten Mal einen Mensch tötet. Und das ist ja eine sehr ernste Episode, die ich finde auch sehr gut mit dem Thema umgeht, was das eigentlich mit einem Menschen macht, weil das ihn halt richtig angeht. Aber was ich eben auch super spannend fand, war dieser Prozess der Untersuchung dieses Vorfalls. Ja. Und wenn man dann aber spätere Folgen schaut, dann wird er nur noch geballert.
Ja, ja, genau. Das ist auch meine größte Kritik. Also die Episode, die du angesprochen hast, heißt Time of Death. Das ist die achte Folge von Staffel 1. Und glaube ich bis dato tatsächlich meine Lieblingsfolge, weil dieses Trauma, das halt viele PolizistInnen erfahren, dass sie halt wirklich auf jemanden schießen oder jemanden töten, so als aus Notwehr in dem Fall. Was passiert dann eigentlich? Muss halt sofort Waffe, also Badge und Weapon abgeben und dann wird eine fette Untersuchung gestartet und du selber musst irgendwie mit dem Trauma klarkommen, kriegst da natürlich psychologische Betreuung zur Seite gestellt. Das fand ich auch mega interessant und davon hätte ich mir noch viel mehr gewünscht, weil irgendwann so ab Staffel 3 oder 4, keine Ahnung, wird halt einfach nur noch herumgeballert und ob da jetzt jemand gestorben ist dabei, ist schon Nolan halt scheißegal.
Alles Fleischwunden.
Also da wird überhaupt nicht mehr drüber geredet. In Staffel 4 gibt's nochmal eine Folge, wo darauf verwiesen wird. Das fand ich irgendwie ganz schön. Also schön unter Anführungszeichen, weil sein Vorgesetzter zum ersten Mal jemanden tötet. Auch aus Notwehr. Aber auch eine total abgehobene Storyline mit... Ja, egal. Ihr werdet es schon sehen, wenn ihr es guckt. Genau, da wurde noch mal so ein bisschen drauf verwiesen und Ben Nolan auch dieses Trauma, also hat ihn dann auch so ein bisschen retraumatisiert. Das fand ich ganz interessant. Aber trotzdem, es ist extrem abgehoben in späteren Staffeln, hat überhaupt nichts Realistisches mehr an sich. Jede Folge ist da eigentlich, keine Ahnung, das Aufdecken von einem Drogenkartell oder was weiß ich.
Was ja interessant ist, weil die Serie... ja, so eine Gratwanderung durchläuft. Das heißt, einerseits hast du dieses Sonical, dieses, was ich auch als Nicecore bezeichnen würde. Mhm. Also es ist so ein Begriff für bestimmte Popkulturprodukte wie alles von Brooklyn Nine-Nine bis Paddington, wo es darum geht, einfach so ein wohliges, nices Feeling zu haben, auch bei ernsten Dingen. Und man wickelt sich mit der Kuscheldecke Popkultur ein. Und das sehe ich auch eindeutig bei der Art und Weise, wie die Cops in The Rookie miteinander umgehen. So dieses Family-Feeling.
Ja.
Auch wenn die natürlich manchmal einander runterputzen, weißt du immer, dass sie eigentlich hinterher ein Bier zusammen trinken. Und dann auf der anderen Seite hat man diesen Blick auf den Polizeialltag, der sich ja auch durch das menschliche, echte Vorbild von John Nolan beeinflusst ist. und diese Ästhetik mit den Bodycams, auf die ich einfach nicht klarkomme. Weil ich würde sagen, man hat ständig diese Aufnahmen von Bodycams, die sie so auf der Brust tragen, die so rein und auch in den Kameras in ihrem Auto zum Beispiel, wo man sie jetzt quasi im Two-Shot nebeneinander sieht durch die Überwachungskamera im Auto. Aber ich würde sagen, von 100% Bodycam-Aufnahmen spielen 5% eine Rolle für die Story. Oder erweitern das Bild um sinnvolle Dinge. Vielleicht nochmal so. Mhm. Also rein ästhetisch gesehen war ich da einfach sehr enttäuscht. Also da machen sie ja sehr wenig draus. Es wird nur ab und zu mal als Plotpoint benutzt, wenn man irgendwie einen bösen, rassistischen Cop quasi aus dem Dienst bringen will, weil er so dumm ist und rumsteht und filmt, wie er was falsch macht.
Und dann sieht man sein Spiegelbild in seiner eigenen Aufnahme.
Wow. Ja. Wobei das, glaube ich, auch nicht komplett unrealistisch ist, ausgehend von den berühmten Fällen von Polizeigewalt in den USA. Mhm. Und sonst wird da aber nichts draus gemacht, sonst der Look dieser Serie, ich muss echt sagen, ich schaue nicht mehr so viele Network-Serien, aber ich liebe sowas auch wie CSI und so, einfach weil es einen tollen Noir-Look hat oder was dahinter ist. Und bei Comedies ist das ja sowieso nicht so relevant, wie sie aussehen. Aber diese Serie ist manchmal so 0815 inszeniert, einfach alles prall ausgeleuchtet, immer wieder dieselben Sets, das gehört ja zu einer Network-Serie. Und dann hat man so ein interessantes Element wie die Bodycams und es sieht eigentlich genauso aus, nur wackelt es.
Ja, ja, nur wird einem schlecht davon, wenn man guckt. Also mein Lieblingsaspekt der Serie ist diese Autokamera, wie du schon meintest, die halt quasi an der Frontscheibe von nach innen reinfilmt, wo sie nebeneinander sitzen, die ja auch found footage-mäßig aufbereitet ist, mit Timestamp und allem möglichen. Das mache ich am liebsten, weil die setzen sie immer dann ein, wenn irgendwelche persönlichen Gespräche geführt werden oder Arbeitsgespräche, die oft auch anmuten, als könnten das wirklich einfach zwei PolizistInnen sein, die da gerade miteinander quatschen, bevor sie irgendwo, keine Ahnung, ein abgelaufenes Nummernschild sehen oder so. Das ist eigentlich mein Lieblingsaspekt, weil es halt irgendwie was anderes ist, sowas, was ich nicht kenne. Es gibt auch eine Folge, die ist nur Found Footage gedreht. Da ist mir richtig übel geworden. Da konnte ich kaum hingucken. Da haben sie halt irgendwie versucht, dann auch vom Helikopter irgendwie Kamera nachzuahmen und dann halt ganz viel im Polizeiauto und die Bodycams. Das fand ich ganz interessant, aber ja, gut gemeint.
Ich mochte die Folge, die wie eine True Crime Doku aufgemacht ist, in der Frankie Muniz, also Malcolm in the Middle Star und Rennfahrer übrigens, einen verrückten Kultführer spielt. Aber der kam auch viel zu wenig vor in der Folge, davon war ich dann enttäuscht. Aber man merkt schon, dass sie immer mal versuchen, da ein bisschen mit dem Konzept zu spielen. Das Problem bei den Found-Footage-Aufnahmen ist halt die Aura des Authentischen, des Realismus. Mhm. Und da kommen wir ja eigentlich schon zum nächsten großen Problemkomplex, wenn man über eine Cop-Show redet. Weil die Aura des Realismus, das so ist das wirklich auf der Straße, die durch Found-Footage-Aufnahmen, also Bodycam-Footage zum Beispiel, gegeben ist, ja auch dann einem suggeriert, dass auch Polizeiarbeit wirklich so ist und dass Polizisten wirklich so sind. Und da gibt's diesen wirklich wunderbaren Begriff der Cop-Agenda, eine Verbindung aus Cop und Propaganda. Und es gibt diverse Definitionen davon, aber die einfachste Erklärung ist, glaube ich, einfach das, was der Begriff schon sagt. Das heißt, dass die öffentliche Meinung zugunsten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei, aber es gilt auch für das FBI zum Beispiel, beeinflusst wird, um von realen negativen Nachrichten abzulenken. Aber, und das gilt zum Beispiel, da gibt es ja auch Auswertungen in Deutschland dazu, zum Beispiel zum Tatort, dass solche Shows auch dazu führen können, dass sie das Wissen der Bevölkerung über ihre Rechte im Umgang mit Strafverfolgungsbehörden zum Beispiel verringern. Also weil man immer wieder diese Krimis, ob amerikanisch oder deutsch, schaut, indem zum Beispiel man ohne Anwalt befragt wird oder man eingeschüchtert wird von einem supersympathischen, currywurstfressenden Tatortkommissar, dann denkt man, ja, so muss das sein. Und wenn man dann selber in die Situation kommt, dann weiß man nicht, dass das so vielleicht gar nicht sein darf. Und deswegen gibt's den Begriff Copagenda, der, wie gesagt, auch dann 2020 eine große Rolle gespielt hat durch diesen offen aufbrechenden Diskurs über Polizeigewalt, insbesondere in den USA. Und da wurden ja dann auch konkrete Änderungen an der Serie vorgenommen, nach der Kritik.
Ja, genau. Das ist ganz interessant, weil die dritte Staffel wurde eben umgearbeitet. Die war gerade im Writing-Process, glaube ich, wie die Ermordung von George Floyd medial groß rumging. Da haben sie verschiedene Sachen umgesetzt und es ist ein bisschen skurril anzuschauen, weil einerseits ist Staffel 3 halt die Staffel, wo es immer unrealistischer wird, also wo immer mehr geballert wird, wo immer mehr irgendwie so, keine Ahnung, NCIS-like Superbösewichte zur Strecke gebracht werden.
Oder Criminal Minds vielleicht.
Criminal Minds eher, genau. Und dann geht's auch mal nach Guatemala, weil das Kind entführt wird von hier Elissa Diaz und Sean Ashmore. Also völlig... Ja, völlig bekloppt einfach für eine Serie, die anfängt als authentische Streifenpolizei, Arbeitsdokumentation schon fast, muss man sagen. Andererseits werden neue Charaktere eingeführt, die die Serie meiner Meinung nach um einiges vielfältiger und spannender machen. Wir haben nicht nur hier den Brandon Routh Charakter, der den rassistischen Cop spielt.
Superman.
Der Superman.
Ich glaube, in Legends of Tomorrow hat er eine tolle Rolle.
Ja, tatsächlich. Legends of Tomorrow war auch dabei. Also da wird quasi so ein, ja, ich meine, man muss schon fast sagen, so ein stereotypischer rassistischer Polizist, der halt immer provoziert, aber nie so richtig die Grenze überschreitet, von denen das ja leider Gottes bestimmt sehr viele gibt, wird da eingeführt und wird halt gepaert eben mit dem Titus Macon, dem Schauspieler, der das auch verlangt hat, dass seiner Figur, dass für seine Figur als schwarzer Polizist das thematisiert wird. Wie gehe ich damit um? Da gab es auch mal ein interessantes Interview mit Titus Macon, dass er erst die Rolle gar nicht annehmen wollte, weil er sich dachte, dann kann er sich in seinem Freundeskreis nicht mehr zeigen, wenn er quasi als Schwarzer, der halt auch in einer schwierigen Gegend aufgewachsen ist, wo die Polizei generell ja nur und auch zu Recht als Feind und bedrohlich wahrgenommen wird, wenn er jetzt einen Cop spielt, so, dann kann er sich nicht mehr zeigen zu Hause. Und das fand ich sehr interessant. Und er hat dann auch, obwohl ihm diese Storyline geschrieben wurde, sehr abrupt die Serie verlassen. Da gibt's leider keine näheren Berichte dazu, was, warum. Deswegen stirbt er auch so einen furchtbar geschriebenen Tod in der Serie. Also wirklich kann man...
Irgendwie auf Überwachungsmaterial, habe ich gelesen.
Ja, ein Schuss in den Rücken auf Überwachungsmaterial. Also es ist wirklich, wird dem Charakter, der so viel bewegt und wirklich toll geschrieben war bis dato, nicht gerecht. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Tiefpunkt von The Rookie und hat auch zu vielen Fragezeichen bei Leuten geführt, die das gucken und sind denken, hä, das war's jetzt? Was zur Hölle? Ja, weil ihm auch irgendwie 2 Folgen vorher noch so eine große Karriere bei der Polizei und er wird so viel verändern und ja, naja, ist dann nicht passiert. Und gleichzeitig führen sie eine ganz interessante Person ein, ich weiß nicht genau wann, aber das müsste auch in der dritten Staffel sein. Und zwar gespielt von Archie Smith. Die Figur heißt James Murray, das ist so eine Art Sozialarbeiter in so einem Brennpunkt von L.A., wo sehr viele Jugendliche nicht wissen, wo sie hin sollen, nicht wirklich eine Perspektive haben, schwarze Jugendliche, fast vollständig. Und er will halt in seinem Viertel was bewirken. Und er kommt dann auch zusammen hier mit der von Megia Cox gespielten Nyla Harper. Und da gibt's dann viele interessante Dialoge, die auch, finde ich, sehr ehrlich gemeint wirken. Es gibt dann noch eine zweite spannende neue Figur, das ist eine Ethikprofessorin von John Nolan, der dann nochmal irgendwie einen Kurs machen muss. Und da werden dann auch wirklich tatsächlich in dieser schon völlig abgehobenen Action-Serie dann so Sachen wie Defund the Police erklärt und besprochen, was einerseits ja gut ist, weil du halt ein totales Mainstream-Publikum hast, dem das irgendwie so ein bisschen erklärt wird, warum, wenn Leute psychologische Betreuung brauchen, nicht unbedingt die Polizei vor der Tür stehen sollte, was ja aber gang und gäbe ist, weil man ruft halt 911, so,
ja,
dann kommt die Polizei.
Ja, es gibt auch in The Rookie ungefähr 70 Folgen, die da, wo irgendwie vorkommt, dass jemand auf Drogen komplett nackt irgendwie durch die Straße rennt und
ja.
Sachen umwirft.
Ja, ja, genau. Wäre so ein Beispiel auf jeden Fall. 70 mal 70. Genau, und dann wird das zwar erklärt und das rechne ich der Serie auch hoch an, weil dafür nehmen sie sich auch Zeit und also vergleichsweise Zeit. Es gibt so einzelne Folgen, wo da wirklich viel drüber geredet wird und das wirkt auch alles sehr ehrlich. Demgegenüber hast du aber gleichzeitig diese mittlerweile völlig ja stereotypische Action-Cop-Serie. So, ich weiß nicht, was ich da draus machen soll. So, das zerreißt mich auch ein bisschen, weil es ist halt sehr unterhaltsam und ich finde die Themen, die angesprochen werden, auch gut. Und werden auch bestimmt mehr angesprochen in allen anderen Polizeiserien, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe, die halt auf so ein Mainstream-Publikum ausgerichtet sind. Aber am Ende des Tages bleibt es halt eine Polizeiserie, wo viel herumgeschossen wird und die Polizisten im Großen und Ganzen schon die Guten sind und das Richtige machen. So.
Ja, das scheint auch mein Eindruck zu sein. Also ich habe mir die Brandon Ruff aus Storyline aus persönlicher Zuneigung zu dem Film Superman Returns mit ihm angeschaut. Und das schien mir auch so irgendwie, als hätte man einfach eine geschriebene Figur da reingesetzt. Also sie ist so geschrieben. Ja. Vor allem, weil er eben so auch so dieses All-American-Boy-Scout-Gesicht hat. Der hat ja nicht umsonst Superman gespielt. Und dann entpuppt er sich als der absolute rassistische Brutalo. Und so, und klar, das ist ja wahrscheinlich keine unrealistische Figur, traurigerweise, aber es ist eben so geschrieben, dass man das Gefühl hat, es gibt eben diese Bad Apples oder diese faulen Äpfel, die dann ihre Umgebung im schlimmsten Fall anstecken, aber eigentlich sind ja alle gut. Und da hatte ich das Gefühl von den Folgen, die ich bisher gesehen habe, dass die Serie da an ihre Network-Grenzen stößt. Weil das, was wirklich interessant gewesen wäre, wäre ja zu schauen, wie Menschen wie John Nolan, aber auch seine Kollegen, auch seine People-of-Color-Kollegen vielleicht durch diesen systemischen Rassismus in der Polizei in den Vereinigten Staaten auch das in ihrem Verhalten zeigen, ohne dass sie vielleicht Böses wollen, wie der böse, brutale Sadist tut, den die Polizei als Job sicherlich auch anzieht, genau wie es eben Menschen wie John Nolan anzieht, als Job, die Gutes tun wollen für andere. So, und das bei den Folgen, die ich gesehen habe, zumindest hat mir das gefehlt. Aber da ist eben auch so das Problem, dass du dieses Network-Serien-Konzept hast und du hast irgendwie diesen Serien-Arc mit Brandon Ruff und der ist dann vorbei und dann kommt die nächste Folge und da gibt's wieder Späße.
Ja, da habe ich ein ganz, ganz tolles Beispiel, was das auf den Punkt bringt. Das ist die 9. Folge der 3. Staffel, falls ihr das mal nachschauen wollt. Die heißt Amber, also geht um Amber Alert. Das ist eine Folge, wo sehr viel, also wo diese Ethikprofessorin ein Ride-Along macht. Also sie sitzt hinten im Shop, also im Polizeiauto von Nolan und seiner Partnerin drin und macht ein Video. Ich glaube, es geht darum, dass sie ein Buch schreibt über das Thema eben Defunding the Police, Konzepte und so weiter. Und es hat da halt eben eine klare Meinung, die ja auch viele vertreten. Und das ist super, also die Serie, was da geredet wird, was sie erzählt, ist wirklich mega interessant. Und ich habe auch schon viel davon gelesen und fand das eigentlich ganz für den Mainstream eigentlich sehr gut aufbereitet. So, aber gleichzeitig ist der übergreifende Arc dieser Folge, dass ein Neugeborenes aus dem Krankenhaus entführt wurde und ganz L.A. Muss die Mutter, die ihr Kind verloren hat und das Neugeborene entführt hat, finden, bevor sie es halt umbringt. Also das ist so der übergreifende Arc. Also man kann sich richtig vorstellen, wie das im Writers Room aussah, quasi so, ja, okay, also wir wollen jetzt hier über wichtige gesellschaftliche Themen reden, aber wir brauchen irgendwas, um die Leute nicht ausschalten. Also das, glaube ich, erklärt den Spagat, den sie manchmal gut, manchmal nicht so gut machen. Ja, sehr gut.
Ja, ich werde jetzt The Rookie auch nicht unbedingt dafür verurteilen wollen, weil man hat ja zumindest Versuche, was anderes zu erzählen. Ich finde die Serie allerdings nicht so ausdruckskräftig in solchen didaktischen Szenen, wie zum Beispiel eben mit der Professorin, sondern eben die vielen, vielen Szenen, wo ich mich frage, muss man, wenn man Leute mit einem bestimmten Problem zum ersten Mal trifft, sie mit einer Waffe im Anschlag zum Beispiel begrüßen. Da gibt's ja mehrere. Es gibt ja auch in der ersten Staffel so eine Szene, wo so ein Hollywood-Mensch bei dem Ride-Along ist und dann gibt's da eben einen psychisch kranken jungen Mann, der seine Mutter angegriffen hat und der offensichtlich nicht auf der Höhe gerade ist und in einer Extremsituation von Anspannung und Verwirrung ist. Und das Erste, was sie halt alle machen, ist die Waffe zu recken. Und ich glaube, man kann viel Kritik an so einer Serie üben, aber was sie eben auch aussagt, ist, wie es vielleicht dann doch in Wirklichkeit ist. Ob sie das jetzt absichtlich will oder nicht. Ja. Also solche Serien erklären uns ja auch viel über die Art und Weise, wie Amerikaner die Polizei sehen, wie sie vielleicht sehen wollen, aber wie dann eben trotzdem so gewisse Erwartungen an die Ordnungsmacht geschürt werden, die vielleicht auch in die falsche Richtung gehen. Und das finde ich dann schon wieder faszinierend an The Rookie. Also ich würde schon sagen, dass man sie in Teilen als Propaganda bezeichnen kann, weil man immer die Nathan Fillion-Figur hat, auf die man zurückfällt. Mhm. Und die wird halt niemanden irgendwie rassistisch beleidigen. Zumindest nicht in den Folgen, die ich gesehen habe. Und das wäre aber, glaube ich, das, was einen als Zuschauer und Person wirklich herausfordern würde, so.
Es gibt eine Folge, wo er als von seiner Partnerin als, also mehr oder weniger als White Savior bezeichnet wird. Das ist eine spannende Folge. Also seine Partnerin ist ja auch eine schwarze Frau, die ihm erklärt, warum das, was er gerade macht, so von oben herab quasi mit seinen eigenen Ideen, so ein Problemviertel zu bemuttern, nenne ich es jetzt mal, also Sachen zu machen, die eigentlich gar nichts bringen, weil er überhaupt keine Ahnung davon hat, wie es tatsächlich ist dort, so. Und er dann dafür auch kritisiert wird und ihm so ein bisschen erklärt wird, dass er erstmal zuhören muss, bevor er irgendwie auf eigene Faust versucht, da jetzt von anderen Leuten die Probleme zu lösen, die deren Erfahrungswelt er einfach nicht hat. Das fand ich eine ganz coole Folge, weil da wird er so ein bisschen von seinem hohen Ross runtergeschubst. Aber es passiert halt auch nur dieses eine Mal. Und dann ist er ja trotzdem der Gute am Ende, weil er es dann genau richtig macht, nachdem es ihm jemand erklärt hat. Eine andere Sache, die ich vorhin noch, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, die Tim Bradford-Rolle, die du so gerne magst, hat einen sehr spannenden Moment. Ist auch nur ein kleiner Moment, aber das habe ich der Serie auch hoch angerechnet. Er verteidigt nämlich den rassistischen Cop. Er ist ja so der, neben Nathan Fillion, der einzige weiße Typ, dem wir quasi so folgen tagtäglich in der Serie. Und er ist auch derjenige, der sagt, ja, der ist halt so, der hat noch nie was Böses gemacht. Was habt ihr denn alle so? Also wirklich so, ja, genau so diese weiße Wand, wie sie genannt wird, wo man halt dann dagegen läuft, wenn man einmal die Stimme erhebt. Das fand ich ganz cool, dass sie das gemacht haben. Vielleicht auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, ich weiß es nicht. Ich fand es aber spannend, das zu sehen, dass da auch so ein, wie soll ich sagen, so ein Flaw, also so ein Mangel bei einem Hauptcharakter gezeigt wurde, der sehr realistisch ist.
Ja, davon würde ich mir auf jeden Fall noch mehr wünschen. Also ich möchte jetzt nicht, dass Nathan Fillion rumrennt und das N-Wort sagt, nur damit ihr mich falsch versteht, sondern es geht eher darum, so über diesen unterschwelligen Rassismus, der sich, glaube ich, auch in Racial Profiling zeigt, zum Beispiel bei der Auswahl von den Autos, die man kontrolliert auf der Straße. Da gibt es ja auch mehrere Szenen, wo sie dann irgendwelche Autos random verfolgen und so. Und das sind, glaube ich, Sequenzen, wo man noch deutlicher solche Themen thematisieren könnte.
Ja.
Aber das passt da nicht zum sonnigen Gemüt, das die Serie, glaube ich, im Kern hat.
Ja, stattdessen haben sie dann eher so Nebencharaktere wie, ich habe es mir mal hier aufgeschrieben, Oscar Hutchinson, gespielt von Matthew Glave, der das ganz toll macht. Ein lebenslänglich Insasse für Mord, ein absoluter Narzisst, aber auch irgendwie so ein lustiger, witziger Typ, den sie immer mal wieder anrufen, wenn sie irgendwie Intel brauchen aus dem Gefängnis. So, das ist halt dann ja die andere Seite. Also, da kann man dann herzlich mitlachen. Und weil du es vorhin gesagt hast, dieses, man soll sich ja dann am Ende gut fühlen, wenn man eine Network-Serie guckt. Da habe ich besonders drauf geguckt. Und immer wenn es schwer wird, immer wenn ich dachte, oh Gott, wirklich jetzt? Dann wird sofort weggeschnitten zu irgendeiner heiteren Thematik. Also sie machen das schon wirklich sehr clever. Sie schwere Themen ansprechen, aber einem gar keine Zeit geben, drüber nachzudenken, und dann ist eh wieder alles gut. So.
Und Propaganda oder nicht? Was sagst du?
Ja, doch. Wenn wir da jetzt ganz so via der Definition rangehen, ist es bestimmt eine Art von Propaganda. Ich rechne es The Rookie trotzdem hoch an, dass sie versuchen, hinter die eigene Propaganda zu gucken und da auch ein paar spannende Ansätze gefunden haben.
Nun läuft The Rookie jetzt schon mittlerweile in der 6. Staffel. Wir haben viel über die Story gesprochen, über Stärken und Schwächen einer wirklich unterhaltsamen Serie. Aber was ich jetzt bei meinem Einstieg in das Rookieverse sehr spannend fand, war die Anzahl an Kontroversen, die es mit der Serie in Verbindung gibt. Also wir haben ja schon über den Ausstieg von Titus Macon Jr. gesprochen und auch schon angedeutet, dass SchauspielerInnen aus der Serie plötzlich verschwinden. Ich war wirklich überrascht, dass eine der Hauptfiguren eigentlich aus der ersten Staffel verschwunden ist. Magst du das mal kurz erklären?
Ja, vor allem auch eine der besten Figuren, vor allem eine der prominentesten Figuren auch, weil sie die Vorgesetzte von dem Hauptcharakter war, von John Nolan. Efton Williamson, sie hat Talia Bishop gespielt und ist aber nur die erste Staffel dabei. Es gab von ihrer Seite Diskriminierungsvorwürfe gegen das Hair Department und auch Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen einen Co-Star oder Co-Stars. Es gab dann auch ein offizielles Statement von ABC, dass sie das natürlich ernst nehmen und sich genau anschauen. Die Vorwürfe konnten aber eben laut ABC nicht bewiesen werden. Afton Williamson wollte dann, soweit ich weiß, auch aussteigen und hat auch noch einen sehr, sehr enttäuschten Post auf Instagram geschrieben, dass das eine ziemlich miese Sache ist, dass ABC da das so ein bisschen unter den Teppich kehren will, hat sie das genannt. Genau, das hat mich damals auch echt abgeschreckt, überhaupt zu gucken, als ich das gelesen habe, bevor ich mit The Rookie angefangen habe. Und natürlich ist es halt auch traurig, dass zwei so prominente schwarze SchauspielerInnen aus der Serie aussteigen wollen. Das liegt schon auch, finde ich, ein bisschen schwer über The Rookie.
Ja, es ist schon irgendwie seltsam, das mit dem Gute-Laune-Feeling dieser Serie zu verbinden auf Dauer. Ja, das sind, glaube ich, einfach Widersprüche, die kaum zu vereinen sind, wie auch das ganze Thema Umgang mit der Polizei und Polizeigewalt in einer Serie, wo es irgendwie lustige Kriminelle gibt, die man eben im Notfall anrufen kann, wie du gesagt hast. Und ja, ich finde The Rookie, also ich kann jetzt mittlerweile absolut verstehen, warum The Rookie so erfolgreich ist. Ich würde es trotzdem niemals in meiner Freizeit schauen. Und das ist nicht mal...
ist das ein Diss gegen mich, Jenny?
Nein, ich urteile schweigend über dich und deine Freizeitgestaltung. Nein, ich glaube, mein Problem ist eher, dass ich nicht abschalten kann bei so einer Art von Show. Also ich kann zum Beispiel abschalten bei Comedy-Serien, weil ich mir über bestimmte Dinge, die mir sonst immer auf die Nerven gehen würden, niemals Gedanken mache. Ich mache mir, wenn ich eine Sitcom anschaue, keine Gedanken über die Kameraführung zum Beispiel oder über die Ausleuchtung, über die Sets. Und bei The Rookie gibt es einfach so bestimmte Dinge im Look und zum Beispiel auch im Bodycam-Footage, aber auch in der Art, wie es geschrieben ist und diese offensichtliche Konstruktion mit A-Plots und B-Plots und so, die eben zu solchen Network-Serien gehören, wo ich sage, nein, das kann ich nicht auf Dauer. Ich habe aber auch den Eindruck, dass man The Rookie schon das Beste von The Rookie vielleicht gesehen hat, wenn man die ersten ein, zwei Staffeln geschaut hat. So. Das turnt mich halt, glaube ich, am meisten ab. Wenn jede Folge einfach nur der Alltag von den Polizisten wäre, das fände ich, glaube ich, viel spannender. Denke aber, dass es eine wertvolle Erweiterung des Procedural Genres in den Vereinigten Staaten ist, gerade nach diesen ganzen Wissenschafts-Crime-Scene-Shows, die es so in den letzten Jahren gab. Und das reicht ja von im Grunde CSI, was ich liebe, bis hin zu sowas wie Dexter, was ich verachte. Und alrighty. Damit habe ich auch die Dexter-Hörer entfremdet von meinen Podcast-Beiträgen. Also mein Fazit wäre, schaut The Rookie, wenn ihr Nathan Fillion liebt und wenn ihr irgendwie was Warmes ums Herz mögt, wo ihr ab und zu mal nachdenken müsst. Und wenn ihr vor allem nicht auf ästhetisch anspruchsvolle Bilder achtet, wie zum Beispiel in der Serie Fargo von Noah Hawley.
Ob die sich regelmäßig treffen und austauschen drüber?
Die sollten sich mal über Kamera und Color Grading austauschen. Was ist dein Fazit zu The Rookie?
Mein Fazit von The Rookie ist, und da muss ich nochmal ein bisschen auf Brooklyn Nine-Nine verweisen, wo ihr ja auch unseren Podcast dazu hören könnt, was Brooklyn Nine-Nine in der Abschlussstaffel gemacht hat, also die eine Staffel, die quasi die eine verkürzte Staffel, die noch kam, nach George Floyds Tod und nachdem das medial alles so groß wurde über Polizeigewalt, war ja das, dass Jake, der Hauptcharakter, dessen Kindheitstraum war, dass er Polizist werden wollte er wollte immer sein wie John McClane, also hier die Bruce Willis-Figur in Stirb langsam, also dieses völlig wahnsinnige Hollywood-Bild von Polizei, so. Und am Ende merkt er, dass er da rausgewachsen ist und verlässt die Polizei und will erstmal Vater sein und dann guckt er mal weiter, was er machen will. So, das fand ich halt mega stark. Das war, finde ich, auch der einzige way to go, wenn sie es wirklich ernst nehmen wollen. So, sowas wird The Rookie nie haben. Sowas sollte The Rookie haben, finde ich. Stell dir mal vor, John Nolan kommt drauf, hey, ich wollte Polizist werden, um Leuten zu helfen. aber vielleicht kann ich Leuten anders viel besser helfen und ja, dann macht er irgendwas
anderes. Ich bin ja eigentlich, um meinen Machtkomplex auszulösen.
ja, oder so, noch besser. Solange der Rookie sowas nicht macht, und das werden sie nicht machen, bleibt es einfach halt eine Network-Serie, die ein bisschen problematisch ist, aber halt auch sehr unterhaltsam. Ich werde sie weiter gucken. Ich bin jetzt einfach voll drin. Ich liebe die Charaktere, also viele der Charaktere, auch wenn die Gastauftritte von Flula Borg mich völlig wahnsinnig machen.
Flula ist super.
Ja, ich weiß, aber er passt einfach. Es ist halt das absolut, so ein absolut überspitztes Comedy-Element, wo schon die Comedy-Darsteller in der Serie nicht mehr wissen, wie sie darauf reagieren sollen.
Ich habe mir diese Folgen notiert, damit ich sie noch schaue, weil ich ein Riesenfan von Flula Borg bin.
Ja, guck sie, weil das hat dann wirklich schon einen sehr großen Comedy-Charakter. Da ist es schon mehr so Brooklyn Nine-Nine-Style, völlig, völlig gaga. So, ich werde The Rookie weitergucken. Ich würde mich nicht als The Rookie-Fan bezeichnen, aber ich bin einfach voll auf der Welle jetzt.
Okay, Fazit, Schluss. Voll auf der Welle ist Andrea. Ich nicht. So, wo bist du denn im Internet zu finden, wenn du nicht gerade auf der Welle von The Rookie nach Los Angeles schwimmst, Andrea?
Surfst. Es war so aufgelegt durch LA Surfen. Es gibt nur eine Folge, die am Strand spielt. Das ist auch total weird. Aber ja,
ich glaube, in Wirklichkeit ist auch 90% wahrscheinlich in Toronto gedreht. Deswegen sind das alles Kanadier.
Es wird tatsächlich sehr viel in L.A. selber gedreht, habe ich gelesen. Aber egal, wir sind eigentlich fertig, über die Serie zu reden. Mich findet ihr im Internet unter meinem Klarnamen Andrea Wöger findet ihr mich bei Instagram und bei Twitter. Und natürlich bei Moviepilot. Da schreibe ich auch ab und zu was über The Rookie.
Ja, ihr findet mich auch bei Moviepilot, sucht nach Jenny Jäcke. Da schreibe ich nur über The Rookie, wenn ich muss. Wenn ihr noch einen Podcast von uns hören wollt, dann hört unsere Folge über Brooklyn Nine-Nine oder das Phänomen The Blacklist. Und wenn ihr von mir noch was hören wollt, dann hört gerne den Wollmilch-Cast, den ich mit unserem Kollegen Matthias Hopp höre. Da geht's aber nicht um Network-Serien, weil sonst hätte ich ihn schon vor 10 Jahren, als er begann, beendet. Da geht's um Filme. So, mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer abonniert Streamgestöber, bewertet uns und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.